NDR Info. Norddeutschland.
Mit Klaas Christoffersen. Guten Morgen. Sie war eine der bekanntesten Stimmen von Holocaust-Überlebenden, Margot Friedländer. Gestern ist sie im Alter von 103 Jahren gestorben. Sie überlebte die Verfolgung durch die Nazis, überlebte auch das KZ Theresienstadt, war dann lange in den USA und kehrte im hohen Alter nach Deutschland zurück in ihre Heimatstadt Berlin. Sie war eine sehr engagierte Zeitzeugin, die unermüdlich etwa in Schulklassen ging und ihre Geschichte erzählt hat. Ich habe mit der Leiterin der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, Elke Grüglewski, gesprochen. Sie hat lange in der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin gearbeitet und dort auch Margot Friedländer bei Vorträgen persönlich kennengelernt. Was ist ihr da besonders in Erinnerung geblieben?
Margot Friedländer war ein sehr feinfühliger Mensch, sehr dezidiert, gleichzeitig in ihrer Zartheit sehr eindrücklich und vor allen Dingen, sie war eine Autorität. Also nicht im Sinne, dass sie autoritär war, aber das, was sie zu sagen hatte, hat man wahrgenommen, man hat es gerne aufgenommen, man hat ihm Glauben geschenkt und man ist darüber ins Nachdenken gekommen.
Bis zuletzt hat ja Margot Friedländer immer wieder Vorträge vor Schülerinnen und Schülern und auch jungen Menschen gehalten, hat ihre Geschichte erzählt. Was glauben Sie, welche Spuren hat sie hinterlassen?
Ich glaube, Margot Friedländer hinterlässt unterschiedliche Spuren. Also für junge Menschen oder für Menschen, die ihre Geschichte hören durften, war es erstmal auch ihre Geschichte, die sie bedeutsam fanden, beeindruckend, dass sie sich entschieden hat, wieder nach Deutschland zurückzukehren, obwohl ihre Familie umgebracht worden ist. Und die andere Ebene ist die, die wir vorhin gerade schon angesprochen haben, nämlich welche Rückschlüsse hat sie für ihr Leben daraus gezogen und welche Rückschlüsse hat sie uns und ihrem Publikum immer mit auf den Weg gegeben?
Welche sind das?
Dass man andere Menschen nicht abwerten soll. Gestern ist ja auch immer wieder genannt worden, ihre Aussage, dass es kein unterschiedliches Blut gibt, sondern dass es nur Blut von Menschen gibt und dass wir das als Warnung mitnehmen sollen und als Maßstab für das Design des eigenen Lebens, andere nicht schlechter zu behandeln.
Warum ist das so wichtig, ganz generell Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und auch ihre Lebensgeschichten zu hören? Und wie kann man das Andenken der Überlebenden am besten bewahren und die Erinnerung zumindest lebendig halten?
Die Geschichte der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ist deswegen wichtig, weil sie ein Beweis sind für das, was geschehen ist und weil sie uns an die Phase erinnern, wo die Dimension der von Deutschen begangenen Verbrechen am größten war und wo die Konsequenzen bis heute, auch 80 Jahre danach, noch bestehen. Und das ist eine unglaubliche Bedeutung, die immer vermeintlich verblasst, weil man vermeintlich denkt, 80 Jahre ist sehr lange her. Und mit ihrer Person, mit der Person der Zeitzeugen, wird aber immer deutlich, dass diese Geschichte zwar doch eine zeitliche Distanz hat, aber nicht Relevanz verloren hat.
Wichtig ist, dass da wirklich eine Person mit ihrer Geschichte vor den heutigen Menschen steht, nämlich an. Ne?
Das ja. ist genau der Punkt, also dass diese Geschichte vermittelt wird durch eine Person, die sie selbst erlebt hat. Und das, stellen wir immer wieder fest, macht eine andere emotionale Offenheit bei den Zuhörenden aus. Das kann man auch durch andere Quellen bewirken, aber es wird niemals das Gleiche sein, ob eine Person vor einer Gruppe sitzt, die erzählen kann in der Ich-Form oder die erzählen kann in der Form meine Eltern, mein Bruder.
In Bergen-Belsen selber sieht man ja im Grunde genommen nicht viel. Nach der Befreiung haben die britischen Truppen die Baracken da wegen solchen Gefahren niedergebrannt. Trotzdem gibt es ja auch genügend Zeugnisse des Horrors. Jetzt nicht unbedingt nur Interviews mit Zeitzeugen, sondern zum Beispiel auch Filme der Briten kurz nach der Befreiung. So wichtig die Berichte von Zeitzeugen sind, reichen solche Zeugnisse nicht oder nicht mehr, um den Menschen zu zeigen, wohin Ideologien wie der Nationalsozialismus führen können?
Die Zeugnisse der Überlebenden sind unendlich wichtig, sie sind aber eine Perspektive. Gerade wenn wir Ihre Frage, die Sie gestellt haben, wohin können Ideologien führen oder wie finden Mechanismen statt, die zu Verfolgung führen, da brauchen wir die Perspektive der Täterinnen und Täter. Das heißt also, in jedem Fall müssen wir auch mit Quellen arbeiten, aus denen ersichtlich wird, welche Motivation die Täter hatten, in welchen Strukturen sie tätig geworden sind. Was hat damals ermöglicht, dass Menschen so verroht sind, dass sie am Ende solche Verbrechen begangen haben? Das heißt, was wir unbedingt brauchen, ist ein multiperspektivischer Ansatz, der eben unterschiedliche Quellen mit berücksichtigt. Gleichzeitig ist es im Moment gerade, und das wird einem immer schmerzlich bewusst, wenn man dann in den Nachrichten hört, Margot Friedländer beispielsweise ist gestorben, da wird einem bewusst, wie viel es bedeutet, wenn diese eine Perspektive dann verloren gehen wird.
Sagt Elke Grüglewski, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Nun machen wir einen thematischen Schnitt und schauen nach Hamburg. Dort wird es trubelig an diesem Wochenende, auch verkehrstechnisch, denn es steht einiges an. Hafengeburtstag, Fußball und noch mehr. Ingmar Schmidt mit den Einzelheiten.
Mehr als 1 Million Menschen werden zum Hafengeburtstag erwartet. Außerdem könnte eine große Aufstiegsparty gefeiert werden, vorausgesetzt der HSV gewinnt am Abend sein Heimspiel gegen den vorletzten Ulm. Dann wird es sicherlich auch eine lange Nacht auf dem Kiez. Die Polizei hat sich entsprechend aufgestellt. Kurz vor dem HSV-Spiel findet gleich nebenan im Volkspark ein Konzert von Roland Kaiser in der Barclays Arena statt, zu dem ebenfalls tausende Fans erwartet werden. Das ist aber noch nicht alles. Bereits am Mittag wollen rund 500 Kinder mit ihren Eltern von den Messehallen aus durch die Stadt radeln. Eine Fahrraddemo für sichere Radwege für Kinder. Die Aktion endet in Hammerbrook beim kostenlosen Stadtnaturfestival namens Asphaltsprenger, wo es viel Live-Musik und Angebote für Kinder gibt.
Am Sonntag können die Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern 4 Landräte neu bestimmen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es AfD-Kandidaten zumindest in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte in die Stichwahl schaffen, wenn also im ersten Wahlgang kein Kandidat 50% der Stimmen bekommt. Vor allem über die Situation im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte habe ich mit meinem Kollegen Sven-Peter Martens aus dem NDR-Studio Neubrandenburg gesprochen. Als erstes habe ich ihn gefragt, warum dort neu gewählt wird und wie viele Bewerber es für das Amt des Landrats gibt.
Ja, stimmt. Der jetzige Landrat Heiko Kerger von der CDU will aus Altersgründen aufhören. Seit der Kreisgebietsreform im Jahre 2011 war er ja der erste Mann in der Mecklenburgischen Seenplatte. Insgesamt treten 5 Bewerber an, alles Männer, Parteimitglieder von CDU, SPD, Die Linke, der Partei Die Basis und der AfD sind mit dabei. Und im Wahlkampf drehte sich viel um unterschiedliche Ansichten beim Ausbau von regenerativer Energie, Reformen in der Kreisverwaltung, schlechte Straßen, Schulbus und öffentlicher Nahverkehr, Aufnahme von Flüchtlingen und wie der Kreis wieder mehr finanziellen Spielraum bekommen kann bei einem 50 Millionen Euro hohen Schuldenberg.
Wen schickt denn die AfD ins Rennen und wer sind die Gegenkandidaten?
Das ist von der AfD Enrico Schuld, der früher mal im Katasteramt des Kreises als Vermessungstechniker gearbeitet hat und nun aber Landessprecher der AfD in Mecklenburg-Vorpommern ist. Einer seiner Mitbewerber, Thomas Müller von der CDU, der schon sehr lange in der Kreisverwaltung tätig ist, diese Behörde also in- und auswendig kennt. Dann Johannes Ahlt von der SPD, der sein Bundestagsmandat in Berlin verlor und nun auch Landrat werden will. Als vierter tritt Thorsten Koplin von der Partei Die Linke an. Für Die Linke sitzt er schon 25 Jahre im Landtag in Schwerin.
Also durchaus kann man sagen, landespolitische und zum Teil sogar bundespolitische Prominenz, die da antritt. Welche Chancen schätzt du denn, gibt es, dass die AfD ihren Kandidaten, also Enrico Schuld, am Ende durchbringen kann?
Nach meinem Bauchgefühl schafft Enrico Schuld es nicht, die 50%-Marke zu knacken. Aber ausgeschlossen ist das nicht. Ich habe mich mal auch so in den letzten Tagen hier im Kreis umgehört. Und da ist mir aufgefallen, dass etliche Menschen überhaupt nicht wissen, dass morgen Landratswahlen sind und kannten auch die Kandidaten nicht. Das war bei der Bundestagswahl doch ganz anders.
Was ist denn die Stimmung bei den Wählerinnen und Wählern? Welche Probleme treiben sie um?
Ja, ein großes Thema ist die illegale Migration. Darüber wird viel gesprochen, denn die Grenze zu Polen ist keine 50 Kilometer von der Seenplatte entfernt. Aber auch Windkraft- und Solaranlagenausbau ist ein wichtiges Thema. Da gibt es viele kontroverse Meinungen. Dann die notwendige Sanierung oder Neubau von Straßen und Schulen, auch die medizinische Versorgung der Menschen auf dem Lande. Dann war hier ein Gesprächsthema, dass die Stadt Neubrandenburg bis April über ein Jahr lang komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten war. war. Gleisbauarbeiten hatten sich im Osten Mecklenburgs immer weiter hingezogen. Ähnlich sieht es im Landkreis Vorpommern-Greifswald aus. Der Kreis liegt genau an der polnischen Grenze. Also das Thema unerlaubte Einreisen aus Polen wird hier noch heftiger diskutiert.
Insgesamt ist die AfD ja im ganzen Land Mecklenburg-Vorpommern im Aufwind, laut Umfragen hier im Land stärkste Kraft. Nächstes Jahr sind dann Landtagswahlen. Wie nimmst du das wahr, wenn du mit den Leuten sprichst? Merkt man da diesen Aufwind für die AfD?
Ja, das merkt man. Gerade auf den Dörfern im Süden des Kreises Vorpommern-Greifswald, auch in dem Dorf Eichow, wo ich aufgewachsen bin, also zwischen Pasewalk und Anklam, hat jetzt ein AfD-Bürgermeister und die Einwohnerinnen und Einwohner hoffen dort nun beispielsweise, dass er die Straßenlampen aus DDR-Zeiten durch neue ersetzen lässt.
Ja, mal sehen, ob der AfD-Mann das schafft, den Menschen neues Licht zu bringen. Informationen waren das von Sven-Peter Martens zu den Landratswahlen morgen in Mecklenburg-Vorpommern. Und das waren auch die Informationen aus Norddeutschland mit Klaas Christoffersen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.